Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ole ole, guten Tag. Print AD. Was das Aus der Juice-Zeitschrift für den Medienjournalismus bedeutet.
Podcast Olé, was das Beste ist, was Podcasting in Deutschland passieren konnte.
Spannend, oh je, was hinter der Crowdfunding-Aktion des Medienstartups Buzzard steckt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute von der 17-jährigen Ferosa Assis. Sie veröffentlichte in dieser Woche auf TikTok ein Schminktutorial, aber das hatte es in sich. Es war ein getarntes Video, das sich als politisches Statement und Attacke auf den Umgang der Volksrepublik China mit den Muslimen entpuppt. Das Video ging viral, doch dann ist der Account von Assis plötzlich gesperrt. Sofort werden öffentlich Zensurvorwürfe gegen TikTok laut und TikTok gibt sich kleinlaut, spricht von einem menschlichen Versagen und gibt den Account von Ferosa Assis wieder frei. Über Twitter ermutigt die US-Amerikanerin ihre Follower daraufhin, neue Technologien zu nutzen, um ihre Meinung zu sagen. Zitat: Aufmerksamkeit zu schaffen, kann Wunder vollbringen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, und ich wiederhole diesen Satz: Aufmerksamkeit zu schaffen, kann Wunder vollbringen. Sehr gerne, auch wenn er vielleicht so ein bisschen pathetisch ja klingen mag, aber ich finde ihn wichtig, denn für mich sind da gleich mehrere Punkte drin, die mir irgendwie am Herzen liegen. Erstens ist es wichtig, dass wir aufmerksam bleiben und konsequent eben auf Missstände aufmerksam machen. Wir alle als Menschheit insgesamt und auch jeder Einzelne von uns überall und immer, wo wir auch gerade sind. Zweitens, der Satz steht für mich aber auch für eine optimistische und positive Weltsicht und steht dafür, dass wir im Grunde dank der digitalen Möglichkeiten heute in der Lage sind, jeder Einzelne von uns diese Welt auch zu verändern und zu gestalten. Und drittens zeigt dieser Fall, finde ich, wieder einmal sehr nachdrücklich, dass junge Menschen keineswegs unpolitisch sind, sondern klare politische Positionen haben und vor allen Dingen auch den Mut dafür, auch gegen Widerstände einzustehen.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Pähler, was machst du da für Gesten? Lass das lieber.
Ich übe Hip-Hop.
Besser nicht.
Natürlich. Okay. Naja. Was mit Medien ist hier, ne? Das Medienmagazin, sagen wir mal, für den betreuten Medienwandel.
Gute Musik spielen wir euch, nicht nur wie gewohnt bei Deutschlandfunk Nova. Wir wollen jetzt auch drüber reden. Nämlich über die Rolle, wie wir so als normale Nutzer Musik für uns entdecken und auch uns drüber informieren.
Für Künstler ist es ja mittlerweile in vielen Fällen sogar auch schon wichtiger geworden, auf kuratierte Playlisten von Streaming-Anbietern zu landen, als mit ja einer eigenen Geschichte in einer Musikzeitschrift zum Beispiel. Und das hat Folgen für den Musikjournalismus. Mehrere Zeitschriften, die haben schon den Betrieb eingestellt und ja, jetzt folgt die nächste.
Ja, heute ist die 195. und letzte Printausgabe des Hip-Hop-Magazins Juice erschienen. Das Format Print ist tot, heißt es von den Machern. Und nun soll das Magazin digital weiterleben.
Auch wenn Titelgeschichten von Musikmagazinen immer noch Debatten auslösen können, hat sich die Bedeutung von Musikjournalismus in den letzten Jahren durch soziale Netzwerke und Streaming-Plattformen verändert. Wie genau? Darüber reden wir jetzt mit dem freien Musikjournalisten Jan Kawelke, den ihr unter anderem vom Machiavelli-Podcast kennen könnt. Hallo Jan.
Hallo. Hey.
Du bringst, yo sollen wir nicht sagen, ne? Oder?
Yo bitte nicht.
Okay, yo, dann machen wir das auch jetzt nicht mehr. Also du bringst uns aber außer diesen quasi sprachlichen Tipps auch eine ganz besondere Perspektive auf das Aus der Juice mit. Du hast dort ja dann eigentlich einen deiner eigenen ersten Texte veröffentlicht und du hast auch deinen ersten Preis mit der Juice gewonnen und bist zwar mittlerweile weitergezogen, aber welchen Stellenwert hat die Juice, hatte die denn zu ihren besten Zeiten, wenn wir da mal erstmal noch zurückschauen?
Ja, das war die relevante Stimme im deutschen Hip-Hop-Journalismus. Die haben lange auch immer gesagt, sie sind das größte Hip-Hop-Magazin Europas, wurde ja natürlich nur in Deutschland irgendwie verlegt, aber die Auflagenkraft war da schon ziemlich stark. Ich glaube, das waren so um die 45.000 zu den besten Zeiten. Mittlerweile sind die Zahlen ziemlich krass eingebrochen. Du hast es gerade schon angemerkt, dieses Cover, das Juice-Cover, das war ein Riesenpolitikum innerhalb der Szene. Wenn bekannt gegeben wurde, wer auf dem Cover gelandet ist, welche Rapperin, welcher Rapper drauf ist, dann war das immer ein Riesendiskussionsthema. Hat er oder sie das denn jetzt verdient? Ist das der Richtige? Und da konnte man schon alleine irgendwie dran merken, okay, welche Schlagkraft da irgendwie dahinter steckt und auch, wie oft Rapper die Juice als Magazin in ihren Texten eingebaut haben. Entweder sie haben sie beleidigt, weil, oh Mann, ich war wieder nicht drin, oder oh, ich war wieder nicht auf dem Cover, oder halt den Wunsch artikuliert haben, ich will aufs Juice-Cover, ich will es dahin schaffen. Das war so wie auf dem Splash zu spielen, dem größten Hip-Hop-Festival in Deutschland.
Was ich ganz interessant finde rund um das Aus, in dieser Woche gab es ja auch eine intensive Berichterstattung. Sehr viele Reaktionen konnte man wahrnehmen. Und das ist auch etwas, was man immer mal wieder feststellt. Wenn so ein Printprodukt eingestellt wird, gibt es eine große Betroffenheit. Auch wenn sich die eigene Mediennutzung vielleicht auch schon längst verändert hat, ne?
Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Nostalgiefaktor, der bei allen nochmal so ein bisschen reinkickt. Alle erinnern sich nochmal daran, oh, wann habe ich nochmal zum ersten Mal das in der Hand gehabt. Ich glaube, für ganz viele war das so der erste Zugang zu dieser Welt, in die sie sich dann später verliebt haben. Ganz viele Leute sind da mit der Hip-Hop-Kultur irgendwie aufgewachsen, groß geworden, haben da irgendwie auch ihren Job drin gefunden. Und dieser Moment, dann irgendwie im Bahnhofskiosk zu stehen oder irgendwie von einem älteren Bruder oder so eine CD zu bekommen oder halt zum ersten Mal in der Juice zu blättern und dieses Universum tut sich auf einmal auf. Ich glaube, das war für ganz viele dann so ein bewegender Moment zu sagen, okay, ich will jetzt hier einfach nochmal Respekt bekunden und sagen, was mir das persönlich gebracht hat. Ganz viele Journalistinnen und Journalisten auch, die ihre musikschreiberische Karriere da angefangen haben, wie zum Beispiel ich auch.
Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen grundsätzlich auf Musikmedien schauen. Mindestens zwei digitale Entwicklungen haben ja so einen Teil der Aufgaben inzwischen übernommen, die bisher ja klassische Musikmedien so inne hatten. Einmal ja eine Fläche für Stars zu bieten, um sich dort zu präsentieren. Aber die können das ja heute ganz einfach selbst als Influencer machen.
Ja, absolut. Und also gerade im Deutschrap ist es so, oder gerade ich würde sogar sagen im Hip-Hop ist es so, dass viele von den Hip-Hop-Künstlern das verstanden haben, selber aufzutreten wie Influencer. Also Bones MC zum Beispiel von der 187 Straßenbande aus Hamburg, eine riesige Rap-Crew, der war 2017 der Social-Media-King. Er war der erfolgreichste, am schnellsten gewachsene oder mit den meisten Interaktionen, das weiß ich jetzt nicht genau, Social-Media-Mensch in Deutschland und der braucht sich dann natürlich nicht mehr in irgendwelche Interviews setzen, was super schade ist, und sich irgendwelchen kritischen Fragen stellen, sondern der macht halt einfach ein Instagram-Live, postet eine Story, macht irgendwie ein Video, lädt das hoch und dann hat er seinen ganz eigenen Kanal mit irgendwie ein paar Millionen Followern, die er dann erreicht.
Anderes Thema ist ja so die Facette Musik entdecken. Streamingdienste wie Spotify, die haben kuratierte Playlisten, die haben auch zum Teil einen hohen Stellenwert in der jeweiligen Musikgattung. Ist es für Künstler zum Teil wichtiger, dort reinzukommen, als irgendwie in einer Musikzeitschrift heute besprochen zu werden?
Definitiv. Also die größten Playlisten bei Spotify, die Modus Mio Playlist heißt die, wenn man da drin landet, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die hat auch rund 1 Million Follower. Wenn man da drin ist mit einem Song, dann hat man halt direkt 1 Million Klicks auf seinem Song. Noch wichtiger, wenn man da auf dem Cover ist, da schließt sich jetzt der Kreis wieder, da gibt es dann auch so ein Anzeigecover auf dem Smartphone, das ist dann wie das Juice-Cover früher. Wenn man in der Playlist drin ist, dann hat man schon gewisse Klicks sicher, dann hat man ein gewisses Einkommen sicher, eine gewisse Reichweite und da kann ein Printprodukt nicht mehr
mithalten. Wird das auch debattiert, wer da reinkommt, wer da nicht reinkommt und warum ist der noch nicht drin und so weiter?
Ja, das kippt langsam so ein bisschen. Also das, was früher dann so auch in Rap-Texten irgendwie oder in Interviews artikuliert wurde, so ich will aufs Juice-Cover ist jetzt, ich will in die Modus Mio-Playlist oder ach, die Modus Mio-Playlist ist mir so egal, ich mach Kunst, so, das sind immer diese beiden Argumentationen. Das ist aber am Ende, da ist es dann nicht eine Redaktion, sondern es ist vor allem ein Algorithmus, der halt darüber entscheidet. Und das ist auch schwierig, finde ich, für die Musik, weil ich glaube, viele Künstler sich dann extra anpassen, um in diese Playlist auch zu kommen.
Was siehst du denn jetzt neben diesen zwei Facetten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, noch für weitere digitale Einflüsse oder auch Entwicklungen, die ja so ein bisschen, sag ich mal, an den klassischen Medien, Musikmedien knabbern?
Also ich glaube, dass wenn man gerade die Hip-Hop-Kultur sich anguckt, dann ist das eine Kultur, die viel halt immer von den jungen Leuten neu gemacht wird, neu erfunden wird, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Und die haben eben dann immer einen ganz anderen Medienkonsum. Und da solche Formate wie Podcast jetzt, den wir ja irgendwie bespielen mit dem Machiavelli-Podcast, oder auch YouTube-Formate, ich finde auch, da ist eine ganz große Wucht auch drin, sich das zunutze zu machen, um diese Musik einzuordnen, um einen Kontext zu bieten, weil Rap-Fans, das ist so mein, oder Musikfans generell, die haben großes Interesse an Wissen, die haben großes Interesse daran, dass man diese Welt, mit der die sich beschäftigen, auch einordnet und dekodiert, die wollen sich Wissen aneignen und da muss man einfach so diese neuen Medien benutzen, die ja da sind.
Das heißt auch, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie muss sich Musikjournalismus weiterentwickeln oder ein moderner Musikjournalismus so inmitten dieser digitalen Welt? Das hast du jetzt schon gerade so ein bisschen skizziert, aber vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ausführen. Was glaubst du, wo siehst du die Aufgaben für einen modernen Musikjournalismus?
Ich glaube, dass es sich wegentwickelt von der Medienmarke als Medium, also nicht mehr die Juice, sondern einzelne Medienpersönlichkeiten. Ich glaube, da geht es mehr hin. Liebe Kollegin Salwa Humsi zum Beispiel macht das seit vielen Jahren. Leute gehen auf, sie werden selber, wie die Rapperinnen und Rapper, werden selber zu Medienpersönlichkeiten, zu Influencern, zu Social Media Stars in Anführungsstrichen. Leute kommen zu ihnen, weil sie die für ihre Meinung schätzen und für ihre Haltung auch. Ich glaube, Musikjournalismus wird sehr viel haltungsstärker gerade. Das nehme ich in meiner Generation um mich rum wahr. Da sind viele Leute, die auch mal sagen, weil es gibt durchaus kritische Themen, die dann mal sagen, okay, hier müssen wir das mal einordnen oder hier müssen wir auch mal ein bisschen dagegen steuern. Und sich halt diese verschiedenen Plattformen zunutze machen und die Möglichkeiten, die auf diesen Plattformen herrschen, zunutze machen, um über ihre Leidenschaft zu reden.
Dann lass uns nochmal auf Juice schauen. Die verschwinden ja nicht komplett vom Markt, sondern wollen, das ist jedenfalls die Hoffnung, digital weiterleben. Mhm. Das ist ja auch ein Weg, den andere Musikmarken auch gehen oder gegangen sind. Was glaubst du denn, wann hat so ein Weg denn auch Aussicht auf Erfolg, deiner Meinung nach?
Also es ist wahnsinnig schwierig. Es ist natürlich jetzt ein bisschen einfach, im Nachhinein dann auch so darüber zu reden und zu sagen, ja, die hätten das und das machen müssen. Aber es gab ein anderes großes Deutschrap-Magazin, die Backspin, und die hat diesen Schritt vor, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so gemacht, dass sie gesagt hat, okay, Magazin machen wir platt, wir machen jetzt nur noch YouTube, wir machen nur noch Podcasts, und die haben gerade eine richtig starke Marke aufgebaut, und die Juice muss jetzt halt gucken, dass sie nicht nur einfach ein Printprodukt hinter Bezahlschranken ins Internet hieft, sondern halt wirklich fürs Netz Produkte entwickelt.
Zack, danke, Welke. Ihr könnt ihn unter anderem im Machiavelli-Podcast hören. Hier ist eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Wir hinterfragen heute etwas, was wir sehr mögen. Wir hinterfragen den Podcast-Boom. Was sind Faktoren, die eigentlich dazu führen, dass es so viele neue Formate, neue Hörer, ja neue Aufmerksamkeit gibt? Wir sind da über eine Überschrift gestolpert, die heißt: Das Beste, was Podcasts passieren konnte. Und da sind wir natürlich aus eigenem Interesse sogar auch neugierig geworden. Und dieser Text, über dem diese Überschrift stand, der stammt von der Medienforscherin Nele Heise.
Und sie schreibt gleich am Anfang nämlich die Auflösung. Was ist das Beste, was Podcasts passieren konnte? Frauen haben in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass Podcasts im deutschsprachigen Raum an Fahrt gewinnen. Vor und hinter dem Mikro. Wer das 2019 immer noch nicht anerkennen mag, hat sich nicht genug mit dem Medium beschäftigt, schreibt sie.
Ja, was steckt hinter dieser Analyse? Das klären wir jetzt. Seit 2012 beobachtet Nele Heise die Entwicklung der deutschsprachigen Podcast-Landschaft nicht nur als Hörerin, sondern auch als Forscherin. Und sie ist jetzt live bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Nele.
Guten Abend.
Ja, was ist denn der Grund, warum du dir einmal angeschaut hast, welche Rolle Frauen für Podcasting in Deutschland spielen?
Das ist eigentlich, geht weit zurück, nämlich schon genau 5 Jahre. Da habe ich mal angefangen, nach einem Spiegel-Online-Artikel einfach auf Twitter zu fragen, fallen euch denn eigentlich Formate mit Frauenbeteiligung ein? Das war erst sehr zögerlich, und dann war es dann doch immerhin so eine große Menge, dass ich mal angefangen habe, so ein Google-Sheet anzulegen. Und das ist eben über die Jahre ständig gewachsen. Und ihr habt es ja angedeutet, ich beschäftige mich auch forschend mit dem Medium-Podcast. Und da fällt schon auf, also dass sehr wenig so auf so Faktoren wie Geschlecht beispielsweise geguckt wird. Also man weiß sehr wenig darüber. Und man hat schon gesehen, eine lange Zeit war es eben so, dass Frauen, die podcasten, nicht so im Fokus standen. Und gleichzeitig eben auch vielleicht weniger das tun, obwohl ja Podcasts eigentlich Medium sind wo man sagen würde, es ist so demokratisch und jeder kann irgendwie mitmachen. Das war so die Motivation.
Und jetzt hast du dich damit intensiver auch beschäftigt, hast wahrscheinlich zum einen auch mal durchgezählt, aber wie bist du denn zu der Überzeugung gekommen, dass du auch wirklich sagst, das Beste, was Podcasts passieren konnte?
Also ich, so in den letzten Jahren kann man ja sehen, dass Podcasting, ihr habt es angedeutet, einen wahnsinnigen Boom erlebt. Und da fragt man sich ja immer, woran könnte das liegen? Und ja, häufig wird gesagt, ja, es hören einfach mehr Menschen oder die Medienverlage haben das Medium für sich entdeckt oder, oder. Ich glaube ja, dass zum Beispiel auch in Deutschland so ein Format wie Serial, was ja 2014 für so einen Sensationserfolg gesorgt hat, eben doch auch sehr einflussreich war. Nicht nur in den Medienhäusern, sondern eben auch in öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn man sich da mal anguckt, wer das produziert hat, das war wirklich ein Team von Frauen mit einer Ausnahme. Und da kann man ja vielleicht sagen, ja, vielleicht sind das die Vorbilder, die es gebraucht hat, um eben auch ein bisschen Zug reinzubringen in die Podcast-Landschaft. Und heute kann man ja sehen, dass die Podcast-Landschaft so vielfältig ist wie nie zuvor, an ganz vielen Stellen, nicht nur vor dem Mikro, wirken Frauen daran mit. Das sind Produzentinnen, Autorinnen, ganz viele auch freie, junge Journalistinnen, die das Medium für sich nutzen. Und ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass sich auch die Hörerschaft beispielsweise verändert und die Themen, die dort besprochen werden. Und das ist etwas, wo ich dann immer sagen würde, vielleicht auch eine Anregung an die klassischen Medienhäuser. Vielleicht zahlt sich das ja aus, auf Vielfalt zu setzen, die sich ja nicht nur irgendwie auf das Thema Geschlecht oder Gender bezieht, sondern eben auch mal Stimmen ans Mikro zu lassen, die vielleicht bisher nicht so gehört wurden und die ihre Themen aber eben vielleicht ganz anders darstellen, als es bisher der Fall war. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen etwas, was ich zeigen wollte mit dem Beitrag, dass da viel zu beobachten ist.
Und du nennst ja auch viele Beispiele, auch Frauen vor dem Mikro, die besonders auffallen. Ich komme jetzt mal mit so einem Klischee um die Ecke. Man könnte ja eigentlich meinen, okay, Frauen podcasten vor allem eher zu Themen wie Gesundheit, Familie, Selbstfindung. Diese Sicht kommt dir aber zu kurz, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, natürlich gibt es, glaube ich, Themen, wo vielleicht eher Frauen drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Podcast zu Frauengesundheit machen würdet. Also vielleicht mal das zurückzuspiegeln. Aber es ist eben, sind eben nicht nur diese Themen, die Frauen besprechen. Da sind politische Themen dabei. Da geht es auch um Gaming oder auch Fußball. Also auch so Themen, die so in der Öffentlichkeit eher so männlich konnotiert sind. Und das ist halt Podcast so ein bisschen so ein Medium, was wo man sagen kann, nee, hört mal zu, wir haben ja auch was zu sagen und wir benutzen das einfach für uns, um zu zeigen, dass wir da vielleicht auch noch andere Perspektiven darauf haben und uns das eben auch beschäftigt. Also das Thema Gaming beispielsweise, ja, was auch immer noch sozusagen häufig ja so mit Männern, die da über ihre Fandom reden oder sowas besetzt ist. Und ich finde, Podcasts zeigen da ganz gut, dass es auch so ein bisschen so was Emanzipatorisches haben kann und gleichzeitig auch Klischees gebrochen werden oder vielleicht auch erst Themen überhaupt angesprochen werden, die sonst normal nicht so es durch die Redaktionssitzungen schaffen, sage ich mal. Und da, wie gesagt, also auch gerade viele Nachwuchsmenschen, die Journalismus machen wollen und die vielleicht in den Redaktionen noch nicht so eine Durchsetzungskraft haben, die eben das Medium Audio für sich entdecken und da eben ihr eigenes Ding machen und dann sozusagen Expertinnen für das Thema Podcasting sind, wo vielleicht dann die Sender sich mal eine Scheibe von abschneiden könnten.
Und du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, hinter dem Mikro ist das im Grunde genauso.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja so ein paar Personen, die ich da auch benenne. Maria Lorenz beispielsweise vom Pool Artist. Sie einfach auch ganz früh, sie selber nennt sich Autodidaktin, eben auch als Hörerin vom Podcast erkannt hat, das ist etwas, was man vielleicht auch mal als ein Business aufbauen kann und mit Leidenschaft weiterverfolgen kann. Und für manche hat sich das total ausgezahlt. In den Medienverlagen sieht man ja auch, dass an vielen wichtigen Stellen Frauen sitzen, die dort eben sozusagen den Hut aufhaben. Vielleicht, weil das erst als so eine Nische gesehen wurde, wo man erst mal gucken wollte, wie entwickelt sich das weiter und wo aber Frauen eben vorangetrieben haben, mit Leidenschaft für das Medium eben auch dafür gekämpft haben, dass das zu einem Erfolg wird. Und ich finde, das ist etwas, wie gesagt, wo eben auch die klassischen Medien daraus lernen können, dass man, wenn man vielleicht mal Menschen ranlässt, ans Ruder lässt, die vielleicht bisher eher unterrepräsentiert waren, dass sich da auch etwas verändern kann und man auch ein neues Publikum finden kann. Das Interessante ist ja, dass auch zumindest laut Online-Audio-Monitor die Frauen als Hörerinnen, die ja bisher immer so ein bisschen weniger Podcasts gehört haben, vielleicht allmählich aufholen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, was für Inhalte ihnen angeboten werden. Das heißt also, wenn man jetzt überlegt, welche Nischen kann man noch besetzen, welche Zielgruppen kann man noch erreichen, sollte man vielleicht den Frauen als potenzielle Podcast-Hörerinnen nicht unterschätzen und spannende Formate anbieten, die aber hoffentlich dann nicht wieder so ein Klischee reproduzieren, das und das interessiert jetzt Frauen, weil das, glaube ich, das funktioniert so nicht.
Frauen als Treiber der Podcast-Landschaft, ist das so ein deutsches Phänomen oder siehst du das auch in anderen Ländern, beispielsweise in den USA? Weil bei anderen Aspekten gilt der Markt dort beim Podcasten ja schon als weiter.
Ja, also wie gesagt, Serial ist ein Beispiel. Es gibt, gibt auch noch andere. Ich bin jetzt nicht so firm, was den Markt in den USA angeht, den englischsprachigen Markt. Aber in Österreich sieht man das ja genauso. Da gibt es auch neue Medienagenturen, die sich gegründet haben, genauso wie in Deutschland, wo Frauen eine wichtige Rolle spielen, in der Schweiz eben auch. Also man sieht schon, dass gerade auch auf der Produktionsseite vielleicht Frauen, die auch an manchen anderen Stellen häufig nicht so zum Zug kommen, eben sagen, okay, dann gründen wir jetzt hier selber was und machen unser eigenes Ding und schauen mal so ein bisschen Start-up-mäßig, können wir mit dem Medium, für das wir gerade eine große Leidenschaft haben, vielleicht auch einen Lebenserwerb schaffen, was ja, wenn wir jetzt über so Sachen diskutieren, wie faire Bezahlung von Freien beispielsweise oder unbezahlte Praktika, da ging es ja heute auf Twitter auch rum, was ja auch nachvollziehbar ist. Also vielleicht muss man heute auch eher so drauf gucken. Es ist eine Nische und ein Markt geworden, in dem sich sicher auch Geld verdienen lässt und viele probieren das und zu diesen Mutigen gehören erstaunlich oft, wie ich finde, eben auch Frauen.
Um jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Brücke zum Anfang zu schlagen, das von dir geschilderte Bild ist ja positiv, aber wo siehst du tatsächlich auch noch Nachholbedarf?
Naja, Nachholbedarf. Ich glaube, es ist schon komisch, wenn wir wieder über Gender reden. Es ist 2019. Der Anlass für diesen Text war ja ein All-Male-Panel, also ein Manel. Sprich, da wurde über das Thema Podcasting auf einer Bühne diskutiert und es saßen da wirklich 4, 5 Männer wieder. Und ich finde, das kann man 2019 so generell irgendwie nicht mehr bringen. Das ist Quatsch und man sollte vielleicht auch häufiger in der Medienberichterstattung über Podcasts auch mal schauen, was gibt es denn eigentlich noch außerhalb der iTunes-Charts oder irgendwelcher Listen, wo steckt die Vielfalt in diesem Medium, was diese Vielfalt hat, glaube ich, auch stark dazu beigetragen, dass mehr Leute zuhören. Und wie kann man vielleicht auch podcastende Frauen fördern, also supporten beispielsweise? Wie kann man andere gesellschaftliche Gruppen, die jetzt das Medium für sich entdeckt haben, was total toll ist, wie kann man die mehr einbeziehen, vielleicht auch aus programmmachender Sicht? Also da gibt es, glaube ich, noch unglaublich viel nachzuholen, auch was so diese Klischeebilder, die wir dann häufig aufbauen, angeht. Aber grundsätzlich ist ja mein Beitrag, den man sehr gerne nachlesen kann, auch eine Einladung, um vielleicht mal so die eigene Hörbubble zu erweitern und sich mit Frauen an den Tisch zu setzen und über ihre Projekte zu reden. Das wäre, glaube ich, etwas, was uns allen irgendwie gut tun könnte.
Sagt Nele Heise. Und ihr Blog und den Beitrag, von dem sie gerade gesprochen hat, den findet ihr auf neleheise.de. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Was mit Medien? Das crowdfundende Medienmagazin. Du sag mal, Herr Peller, ja? Wie divers ist eigentlich dein Medienkonsum?
Oh, sehr divers natürlich. Also, würde ich gerne behaupten wollen. Ich glaube, meinst du so auf die Inhalte oder auf die Bezugsquellen bezogen?
Ja,
also mal Gegenfrage, um abzulenken.
Naja, also suchst du auch gezielt nach anderen Meinungen, also so dieser Blick über den Tellerrand, oder ist das eher so wie Arteschau, man sagt immer, man macht es, tut es dann aber doch nicht?
Soll ich ganz ehrlich sagen?
Ja.
Ich habe, ehrlich gesagt, setze ich, glaube ich, das fort, was ich schon im Analogen angefangen habe. Früher habe ich immer, wenn zum Beispiel Bundestagswahl war oder so, dann irgendwann ab 18 Uhr die Prognosen und Hochrechnungen liefen, habe ich immer die Fernsehsender eingeschaltet, wo ich wusste, dass die Hochrechnungsinstitute etwas näher an meiner Gesinnung sind.
Wirklich?
Ja, und ich glaube, das mache ich intuitiv in der digitalen Welt auch immer noch genauso.
Ja,
also, ich bin da auch so ein bisschen, ich mag meine Blase, sag ich mal so.
Ich glaube, das geht vielen so. Und deswegen möchten wir euch heute Abend ein Medienstartup vorstellen, das genau das ändern möchte. aber da auch auf die Hilfe von Unterstützern angewiesen ist, denn gerade läuft eine Crowdfunding-Aktion.
The Buzzard heißt das Startup und auf der Homepage steht: Gründe mit uns ein Online-Medium für Perspektivenvielfalt. Ja, was den Nutzern versprochen wird, ist: Behalte den Überblick und verstehe die Motive von Andersdenkenden.
Crowdfunding heißt, das Team von The Buzzard ist gerade in Sammelphase, sucht Unterstützer. 125.000 Euro sollen mindestens zusammenkommen. Klappt es? Kommt die App? Klappt es nicht? Müsst ihr das Geld nicht bezahlen. 10 Tage läuft die Aktion, 64.000 Euro sind schon zusammengekommen, also knapp 52%.
Die Gründer Felix Friedrich und Dario Nassal, die sind derzeit auf Werbetour, heute Abend in Frankfurt, und deswegen haben wir schon vor der Sendung mit ihnen gesprochen und erst einmal Dario gefragt: 10 Tage sind noch Zeit, 52% des Ziels habt ihr erreicht. Fühlt ihr euch eurem Ziel nah oder fern?
Ja, also es ist wirklich, wie du sagst, ein Wettlauf gegen die Zeit. Also wir denken, dass es sehr realistisch ist, dass wir das Ziel erreichen. Wir gehen davon aus, dass wir es erreichen, aber es bleibt weiter sehr spannend und wir brauchen jede Unterstützung, um es zu schaffen.
Ja, Felix, dann lass uns doch mal auf euer Ziel schauen. Wie soll eure App aussehen?
Also unser Ziel ist es, einen ganz neuen Zugang zur Nachrichtenwelt bereitzustellen. Das heißt, wir wollen eine App für Smartphones, aber eben auch für den Computer bauen. Die ist auch größtenteils schon fertig, mit der man ganz einfach, sozusagen mit einem Klick, die ganze Bandbreite an Meinungen zu aktueller Tagespolitik und zum aktuellen Nachrichtengeschehen mitbekommt. Das heißt, wir als Redaktion schauen uns jeden Tag 8 bis 10 Stunden von ganz früh morgens an, was in der Welt der Nachrichten im Netz veröffentlicht wird. Und wir sammeln dann die spannendsten, hochqualitativen Argumente und Perspektiven zusammen, bündeln die auf unserer Plattform. Dann fassen wir die einzelnen Argumente und Perspektiven auch kurz und knapp zusammen und verlinken dann die Perspektiven. So haben wir das Ziel quasi, dass jeder, der sich eine breite Meinung bilden will, fundiert, differenziert, jeden Tag, aber nicht so viel Zeit hat, eben mit Buzzard genau das machen kann.
Heute, da habe ich ja vielleicht ein oder zwei Stammmedien, die ich wirklich regelmäßig lese oder vielleicht auch sogar Geld dafür ausgebe. Dario, wie soll denn mein Medienkonsumerlebnis dann anders sein?
Der Unterschied ist, dass man mit Buzzard eben dann 4 bis 8 Perspektiven im Überblick sehen kann, statt eben nur 1 oder 2, und man bekommt eben zu jedem Thema auch eine ganz kurze Presseschau, wie sie auch beim Deutschlandfunk gibt. Also eine kurze Presseschau der großen Medien und dann eben 4 bis 8 verschiedenartige Positionen auf das Thema.
Felix, warum setzt ihr denn jetzt auf Crowdfunding und nicht auf andere Finanzierungsmodelle?
Naja, man muss dazu sagen, wir sitzen ja nicht erst seit ein paar Wochen an dem Projekt, sondern wir hatten die Idee vor ungefähr 3 Jahren. Und seitdem arbeiten Dario Nassal und ich zusammen Vollzeit an dem Projekt, und wir waren in einigen Förderprogrammen bereits. Wir waren zum Beispiel im Media Lab Bayern in München für ein halbes Jahr. Wir saßen sitzen immer noch im Social Impact Lab in Leipzig, waren von Voca gefördert, auch von Google im Rahmen der Digital News Initiative. Das heißt, wir haben 2 Jahre lang schon eine Plattform, ein Prototyp laufen gehabt und haben evaluiert, ja, wie funktioniert das jetzt mit der Perspektivenvielfalt wirklich? Wie kann man das machen? Und vor allem, kann man damit letzten Endes auch eine Redaktion finanzieren? Und das Learning ist, da muss man auch einfach ehrlich sein, es ist verdammt hart und schwierig, im Markt des Online-Journalismus ein neues Projekt auf die Beine zu stellen, gerade wenn man eben noch nicht so viel Reichweite hat und nicht so etabliert ist und eine Markenstandbein hat wie große Medienkonzerne, ganz klar. Und Crowdfunding, haben wir verstanden, ist dann eben ein ganz toller Weg, um eben eine junge, reife Community aus Menschen, die sich für dieses Projekt begeistern, anzusprechen, die verstehen, wir müssen gemeinsam den ersten Schritt gehen, um eben dieses neue Medium so möglich zu machen, dass wir professionell das jeden Tag leisten können. Und ein Crowdfunding hat auch bei anderen schon gut funktioniert. Crowdreporter, Perspective Daily, Republik in der Schweiz oder auch The Correspondent. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen alles auf eine Karte, nach 2,5 Jahren eben doch auch am Existenzminimum leben als junge Entrepreneure. In unserem journalistischen Team haben wir gesagt, jetzt oder nie, und wir wollen die Leute mitnehmen.
Dario, was ihr wirtschaftlich gelernt habt, das habt ihr gerade schon beschrieben. Und was habt ihr denn aber auch in eurer Testphase schon inhaltlich gelernt? Also gab es da eine These, die ihr hattet, es in der Realität dann aber doch ganz anders ankam?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten eben am Anfang den Prototyp, bei dem wir einmal die Woche ein Thema gesetzt haben. Am Anfang haben wir sehr viel auf internationale Themen gesetzt. Und sind davon ausgegangen, dass man solche Themen eben auch zum Beispiel europaweit immer gleichsetzen kann für alle Nachrichtenleserinnen und Leser. Und da haben wir eben gelernt, okay, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medium für den deutschen Markt schafft, tatsächlich deutsche Politik im Blick zu behalten und Themen aus der Perspektive von deutschen Nachrichtenlandschaft eben zu beleuchten und dann dazu internationale Perspektiven zu bieten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der jetzt eigentlich der sehr, sehr wichtige Punkt ist, ist, dass wir halt gemerkt haben, wir müssen ein Werkzeug schaffen, was Leute wirklich in ihrem Alltag nutzen. Also es bringt nichts, einmal die Woche ein Thema zu kuratieren, sondern die Leute müssen eigentlich die Themen, die sie sowieso lesen, die 3 bis 5 großen Nachrichtenthemen am Tag, müssen dazu die Vielfalt bekommen, wenn wir wirklich einen Impact haben wollen und wirklich verändern wollen, wie Menschen über Andersdenkende nachdenken. Dann muss es ein Werkzeug sein, was man eben im Alltag nutzt. Und das ist nur möglich, wenn man täglich erscheint.
Die Motive von Andersdenkenden verstehen, das steht ja auf eurer Seite. Warum ist euch dieser Ansatz so wichtig?
Naja, also wir leben in einer Zeit, in der Polarisierung eines der größten Probleme ist. Die Fronten sind extrem verhärtet und man spürt auch, dass sozusagen Hass und Hetze im Internet, aber auch mittlerweile in der analogen Welt, in der echten Welt angekommen ist. Radikalen Worten folgen mittlerweile radikale Taten. Und wir haben verstanden, es reicht nicht aus, wie Angela Merkel gestern gesagt hat, dass Meinungsfreiheit auch Grenzen hat. Das alleine bloß als Verbot auszusprechen, das reicht nicht aus. Man muss tatsächlich tiefer gehen. Man muss die Motive von Andersdenkenden verstehen, anschauen und ein Stück weit auch sein Verhalten ändern und hinterfragen. Das ist zumindest unsere tiefe Überzeugung. Man muss hinter die emotionalen Thesen gehen. Man muss verschauen, was regt die Leute eigentlich wirklich im Kern auf, wenn jemand eben und wenn fast 30% der Menschen im Osten die AfD wählen zum Beispiel. Was steckt da drin und was steckt da drunter und dahinter? Und wir waren zum Beispiel in Sachsen kurz vor den Wahlen unterwegs und haben mit vielen Menschen verschiedener Parteien gesprochen, sei es der Linkspartei oder eben auch vieler Menschen, die der AfD zugewandt sind, und haben herausgefunden, wenn wir in die Tiefe reinschauen, dann ist das eine tiefer liegende Unzufriedenheit, auch Zukunftsängste, Unsicherheiten und natürlich auch eine Identitätskrise. Die Frage, wie sollen wir unser Leben leben und wie können wir mit den großen Herausforderungen Klimakrise, Klimawandel, den ganzen Anforderungen an uns als Individuum wirklich umgehen? Und ich glaube, da muss ein Umdenken erfolgen. Wir müssen die Leute mitnehmen, alle Leute, in ein Boot, an einen Tisch zurückholen. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich in der Tiefe auch die Motive von Menschen zu verstehen.
Denn im Kern, haben wir eben auch oft festgestellt in den Interviews in Sachsen, ist das, was die Menschen wollen, gar nicht so verschieden. Also die Gesellschaft ist polarisiert, aber man merkt, dass wenn man wirklich weitergeht und nachfragt, was die Motive sind, die dahinter stecken, dass alles eben einfach Menschen sind, die gewisse Bedürfnisse haben. Und unsere Bedürfnisse, egal aus welcher Schicht wir kommen, sind oft gar nicht so unterschiedlich voneinander, wie wir vielleicht meinen sollten. Und genau deshalb ist es so wichtig, etwas gegen Polarisierung zu machen, weil wir eben sonst denken, wir sind komplett unterschiedliche Menschen oder haben gar nichts miteinander zu tun, wobei wir eigentlich in der gleichen Gesellschaft leben und zum Teil die gleichen Bedürfnisse haben. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, sich mit den Motiven von Andersdenken zu beschäftigen und die ernst zu nehmen im Journalismus.
Ihr schreibt auch, immer mehr Menschen, die schotten sich innerlich ab und konsumieren nur noch Medien, die ihre Weltsicht bestätigen. Warum ist das so?
Ich glaube, dass wir in einer sehr hektischen, schnelllebigen Zeit leben. Menschen werden mit Informationen überflutet und soziale Medien führen eben dazu, dass man eben dazu neigt, sich sehr verkürzt und polarisiert zu informieren und auszudrücken. Auf Twitter zum Beispiel ist es einfacher zu sagen, jemand anders ist ein Klimanazi oder ein Klimasünder, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und anstatt eben sich wirklich damit zu befassen, was sind die Argumente des anderen. Und ich glaube, dass sozusagen die Art und Weise, wie diese Kommunikation funktioniert, dass ich für alles ein Like bekomme und ein Share, wenn es kurz und catchy ist sozusagen, dass das dazu beiträgt und das stimuliert, dass man eben andere lieber schnell verurteilt und anstatt sich tatsächlich in der Tiefe mit den anderen zu befassen. Und es ist auch einfacher, ne? Es ist einfacher, den anderen zu diffamieren, als zu sagen, ich mache mir die mühsame Arbeit, seine Argumentation nachzuvollziehen. Von daher glaube ich, dass soziale Medien dazu beitragen. Ich denke, das war schon immer so. Ich meine, es gab schon immer auch Streits in Wirtshäusern und Stammtischstreits und so weiter. Das gab es schon immer. Nur jetzt eben mit sozialen Medien und mit der Digitalisierung hat das alles eine viel größere Reichweite. Das heißt, wir als Einzelne haben eine größere Verantwortung, uns mehr Zeit zu nehmen, obwohl wir das Gefühl haben, wir leben in einer sehr hektischen Zeit und nicht sofort intuitiv in eine Abwehrhaltung zu gehen, sondern uns erstmal darauf einzulassen, was der andere überhaupt meint.
Felix, tragen die klassischen Medien eine Mitschuld an dieser Entwicklung?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, in Deutschland können wir uns sehr glücklich schätzen. Wir haben sehr, sehr gute Medien und eine sehr diverse Medienlandschaft. Nichtsdestotrotz muss man sich nichts vormachen. Auch klassische Medien framen politische Debatten, framen den Diskurs, geben teilweise auch Meinungen vor. Von Lügenpresse zu sprechen, im Übrigen halten wir vollkommen für falsch und überzogen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mit Menschen unterhält an den Rändern, dann versteht man vielleicht schon, dass zum Beispiel bei der Berichterstattung zur Flüchtlingskrise eben doch ein gewisser Tenor vorhanden war, der in eine Richtung ging, eben sehr, sehr zugewandt gegenüber der Zuwanderung von Flüchtlingen und eben sehr kritisch gegenüber allen, die da vielleicht ein bisschen konservativer eingestellt sind. Auch damals an die einen oder anderen, da werden sich erinnern, in Bezug auf die Griechenland-Berichterstattung war es natürlich sehr eindeutig, wie zum Beispiel auch die Bild-Zeitung titelte, nehmt den Griechen die Inseln weg und so weiter. Also es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass Medien einseitig berichten oder zumindest in einer gewissen Form sozusagen, wenn man sich anschaut, wie das Paradigma sozusagen ist insgesamt, wenn man sich anschaut, wie viele Medien insgesamt berichten, dann sieht man da, dass da eine Tendenz dann auch manchmal ist, klar, auch basierend auf unseren westlich-liberalen Werten, das mag auch richtig sein. Nichtsdestotrotz haben wir halt auch erkannt, wenn man eben so sich frei und unabhängig informieren will, dann ist es halt wichtig, mehrere Medien zu konsumieren. Das weiß auch jeder. Medienkompetenz wird in der Schule gelehrt, sollte noch viel mehr gelehrt werden. Und da wollen wir einfach nur einen Beitrag zu leisten. Das heißt, es ist eigentlich ein relativ einfacher Dienst, den wir anbieten, viele verschiedene Medien mitzubekommen und eben da einfach eine Vielfalt an Meinungen jeden Tag zu verstehen.
Wie wollt ihr denn diese Zielgruppe auch A erreichen und B auch überzeugen, dann für euch Geld zu bezahlen?
Also es ist eigentlich ziemlich erstaunlich und toll zu sehen, dass wir bis jetzt schon sehr viele Menschen aus verschiedenen Milieus erreichen. Das liegt einfach daran, dass dieses Thema polarisiert wiederum und ganz viele Menschen auch mitnimmt. Also wir haben mit vielen Menschen auch persönlich gesprochen, wir waren jetzt in ganz Deutschland unterwegs, sind heute zum Beispiel in Frankfurt. Und da sagen uns viele, dass die Leute vermissen, eine neutrale, objektive Plattform zu haben, um sich wirklich breit zu informieren und halt zu schnell geurteilt, zu schnell stigmatisiert wird. Und unser Ansatz ist eben, da unvoreingenommen und offen zu sein. Dafür haben wir auch jetzt schon viel Kritik eingesteckt, sowohl von links als auch von rechts und von Liberalen, unterschiedliche Kritik gehört. Aber über soziale Medien, da geht ja die Kritik auch erst richtig los. Da erreicht man natürlich aber auch alle Seiten. Und dadurch, dass wir eben die verschiedenen Perspektiven auch drin haben und versuchen zumindest offen und unvoreingenommen damit umzugehen, erreichen wir auch Menschen vom ganzen Spektrum zurzeit.
Dario, manchmal habe ich bei einigen echt guten Projekten so ein bisschen das Gefühl, dass sie nur die erreichen, die sich dem Problem eigentlich schon bewusst sind. Welche Gedanken macht ihr euch darüber?
Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir versuchen einerseits vor allem auch viele junge Menschen wieder zu erreichen. Deswegen wollen wir mit dem Projekt auch an Schulen gehen, weil eben Millionen junger Menschen zum Beispiel jetzt nicht mehr Deutschlandfunk hören, sondern sagen, okay, sie informieren sich nur noch über Snapchat oder so. Und da versuchen wir eine Möglichkeit zu bieten, tatsächlich diese App an Schulen zu nutzen. Dafür suchen wir auch Förderer und Stiftungen, die uns helfen, das Projekt möglich zu machen. Und dann andererseits ist es natürlich so, dass wir alle denken, wir sind so weltoffen und ach so tolerant und die anderen leben in der Filterblase. Das ist ja das, was man meistens denkt, aber ich glaube, dass es auch uns gut tut, wir uns als aufgeklärte Menschen sehen, wenn wir zum Teil besser verstehen, wie Menschen in anderen Filterblasen oder Andersdenkende wirklich drauf sind und die ernst nehmen und nicht nur ironische Berichte über die AfD lesen, sondern tatsächlich die Originalperspektiven und versuchen, die Perspektiven für Menschen auf dem Land wirklich, wirklich zu verstehen. Das heißt, ich glaube, allein dadurch kann sich der Diskurs auch schon verändern. Und wenn wir dann langfristig Leute zurück in den Diskurs holen, die sich jetzt ganz verabschiedet haben, wäre das natürlich unser Traum, das wäre unsere Vision.
Sagen Felix Friedrich und Dario Nassalu mehr über ihre Crowdfunding-Aktion, findet ihr auf buzzard.org, buzzard.org. Verlinkt haben wir es auch euch über deutschlandfunknova.de. Herr Peller, spielen wir ein bisschen.
Ja, okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ah, ha. Ich freue mich, Herr Peller. Du nicht, ne?
Wieso?
Achso, ich dachte jetzt, weil du Das ist ja nicht dein Lieblingsteil hier.
Ich freue mich nur, dass Jan Kawelke weg musste.
Ja.
Und nicht doch, wie wir kurz überlegt hatten, uns Musikfragen stellt. Weil ich glaube, ich habe von nichts weniger Ahnung als von Musik.
Ah, okay. Willst du dann loslegen mit der ersten Frage?
Ich bin ganz Ohr. Okay, dann schaue ich mit meiner ersten Frage kurz mit dir nach Großbritannien. Dort sollte es bei Channel 4 eine TV-Polit-Debatte rund um das Thema Klimawandel geben. Mhm. Und der geschätzte britische Premierminister Boris Johnson und auch Nigel Farage, also der Chef der Brexit-Partei, haben gesagt, nee, wir kommen da nicht hin. Und was ich ganz spannend fand, Channel 4 hat die beiden aber trotzdem sozusagen in die Sendung integriert und haben quasi Platzhalter für die beiden in die Talkrunde gestellt. Was waren das für Platzhalter, würde ich gerne von dir wissen. Hast du es gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Irgendwie zwei Blumentöpfe?
Ja, es würde passen, aber sie haben es noch etwas thematisch näher gemacht. Also sie haben tatsächlich zwei große Eisblöcke in das wahrscheinlich nicht ganz kühle Studio gestellt. Und die sind dann halt so, wie das der Klimawandel eben im übertragenen Sinne auch macht, langsam dahingeschmolzen. So. Fand ich ganz geckig irgendwie. So, vielleicht könnte man das auch hier in Deutschland mal machen. Einfach manche Leute einladen und dann stattdessen da Eisklötze hinstellen oder so. Naja.
Ich habe auch eine Frage an dich. Mhm. Es geht ja gerade um den Haushalt für die Bundesregierung, der so ein bisschen debattiert wird. Und CDU, CSU und SPD haben einen Beschluss gefasst, nämlich, dass sie die Zeitungszustellung ab dem kommenden Jahr bezuschussen wollen.
Ja.
Und interessant war, dass in Bremen, der neue bremische Bürgermeister, Bremens Bürgermeister, hat vorgeschlagen, dass die Bürgerinnen und Bürger dann abstimmen können, in so einer Art Stimmabgabe, wer wie viel dann auch tatsächlich an Fördermittel bekommt. Das heißt, die Medien müssten für sich selber Wahlkampf machen.
Ja.
Darüber kann man einfach mal separat nachdenken. Meine Frage an dich ist, wie viel Geld wie viel Millionen Euro sollen denn an die Zeitungsverlage gehen, so als Fördermaßnahme, damit eine flächendeckende Versorgung von Abo-Zeitungen auch und Anzeigenblättern künftig möglich ist.
Habe ich tatsächlich heute gelesen.
Ja.
40 Millionen Euro.
Richtig, Herr Perler. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Punkt.
Ja, ach so, das kenne ich gar nicht.
Dieses Gefühl. Wie fühlt sich das an?
Warte, ich muss es kurz genießen.
Ja.
Es fühlt sich ganz gut an.
So, jetzt stell meine Frage.
Ja, ich stelle dir auch eine Frage. Vielleicht weißt du das auch. Ich habe überlegt, ob ich dir diese Frage stelle. Weil ich hatte irgendwie so gedacht, will ich eigentlich dem eine Bühne bieten? Aber ich finde, es ist ja auch, man kann das ja auch mal rein objektiv sagen. Es gibt ein neues Portal.
Ja.
Das heißt mainstream-aussteiger.de.
Aha.
Es beschäftigt sich auch im weitesten Sinne, ja, doch mit Medien. Worum geht's da und wer ist auch Betreiber dieses Portals?
Dahinter steckt die AfD. Die hat in dieser Woche eine Konferenz, glaube ich, abgehalten. Und dort haben sie dann dieses Portal gestartet, wo sie auch bewusst Journalisten auffordern, über ihre vermutlich ehemaligen Arbeitgeber Dinge auszuplaudern.
Mhm. Möchtest du eine Bonusfrage dazu?
Nee.
Schade.
Aber stimmte das?
Das stimmte.
Danke, Herr Perler. Das stimmte.
Ich wette, du kannst auch die Bonusfrage beantworten.
Okay.
Wer sagte folgenden Satz zu diesem Thema? Die Missachtung von Journalisten und permanenten Verstößen gegen die Pressefreiheit gehören zur DNA dieser Partei. Sagte jemand, der in solchen Fällen immer etwas sagen
Frank
muss.
Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband.
Genau. Super, das ist aber toll.
Ich habe jetzt auch noch, jetzt kannst du gleich ziehen. Warte, gab es da zwei Punkte jetzt gerade für mich?
Ja, ich gebe.
Ah. Das freue ich mich. Danke, Herr Perler. Meine Frage an dich ist, ein Burda, ist ein Verlag, die stellen auch eine Zeitschrift ein, nämlich ein Personality-Magazin wird eingestellt. Welches Personality-Magazin wird eingestellt?
Also es fängt mit B an.
Ja.
Hört nicht mit Barbara auf, sondern mit Irgit.
Ja.
Also Birgit. Birgit Schrowanges Magazin wird eingestellt.
Genau, die Birgit wird eingestellt, das Birgit Schrowange Magazin wird eingestellt. Das ist ja auch ganz interessant, ne? Weil jetzt ist auch rausgekommen, die macht 25 Jahre, moderiert sie extra bei RTL und gibt die Sendung jetzt ab.
Mhm.
So, ne? Das ist auch 25 Jahre, wow, das ist echt nicht so schlecht.
Ja.
So.
Muss ich dir noch eine weitere Frage stellen?
Nö.
Habe ich gewonnen? Nö, ich habe dir zwei Punkte gegeben, ich Idiot.
Ach so.
Aber das war ja auch meine Frage, von daher war die hart erarbeitet.
Wir enden im völligen Chaos.
Ist
sehr
egal.
Gut, sehr gut.
Aber wir enden pünktlich. Das ist vor allen Dingen wichtig.
Ich freue mich. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Und ich freue mich auch schon auf die kommende Woche, wenn es dann wieder eine neue Ausgabe gibt. Und da werden wir uns dann auch wieder live hier im Radio hören auf deutschlandfunknova.de und natürlich auch rund um die Uhr als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. So viel Zeit muss sein, das auch nochmal
auf jeden Fall
am Ende zu erwähnen, Herr Päder. Findest du eigentlich, dass wir zu wenig podcastig sind? Kam so auf Twitter so ein bisschen die Frage auf, als wir letzte Woche die Podcast-Preis-Chefin fragten, wie man sich da bewerben kann. Und, so.
Ja, vielleicht ein bisschen. Also ich habe ja heute gelernt, wir sind vielleicht ein bisschen zu männlich.
Ja.
Wir könnten es lösen, müssten uns allerdings dann von einem von uns beiden trennen.
Ja.
aber ja, vielleicht ein wenig, weil wir natürlich... es gab ja mal Zeiten, kannst du dich erinnern, da gab es ja diese Hardcore-Debatten in der Podcast-Szene, sind aufgezeichnete und dann on demand als Podcast zur Verfügung gestellte Radiosendungen, sind das eigentlich Podcasts? Ich würde sagen ja, aber ich glaube, man hört wahrscheinlich ein bisschen, dass wir das natürlich zuerst im Radio senden. Ich glaube, man hört es ein bisschen.
Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne an nova@wasmitmedien.de und dann beschäftigen wir uns nochmal damit. Aber mehr dazu nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.